Ja, herzlichen Glückwunsch zu unserem Podcast Safran Sirup. Tarek ist endlich hier in Marburg.
Du hast gerade herzlichen Glückwunsch.
Oh shit, was? Oh, das geht schon. So ein bisschen Kondomen.
Sofort 20 hat sofort eingeschlagen.
Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Safran Sirup. Und diesmal ist Tarek endlich in Marburg. Hi Tarek.
Wir haben noch einen Gast hier, der auch gerade in Marburg angekommen ist, aber nicht aus Teheran, sondern aus London. Suha ist jemand, den wir uns mal dazugeholt haben zum heutigen Thema Orientalismus. Herzlich willkommen.
Hallo, dankeschön.
Dann fangen wir doch mal gleich an. Suha, du arbeitest seit langem zum Thema Orientalismus. Wir würden dich jetzt mal so ganz blöd herausfragen. Was ist das eigentlich? Warum sollten wir darüber reden?
Orientalismus würde ich beschreiben als ein Denkkonstrukt, das sehr, sehr viele Fantasien, Bilder, bestimmte Eigenschaften über den Nahen Mittleren Osten und Nordafrika darstellt, aber auch alles, was man sozusagen sich darunter vorstellt als den Orient.
Das heißt, das ist dann ja im Prinzip vor allen Dingen was Diskursives, oder?
Es ist was Diskursives. Also es ist aus sehr, sehr vielen Diskursen entstanden, aber eben auch aus sehr, sehr vielen Realitäten, letzten Endes aus Kriegen, aus Kolonialismus, also auch sehr, sehr viel, was quasi vor Ort auch tatsächlich geschehen ist. Aber genau, also Ursprünge sind tatsächlich eben Reiseberichte, sind Gemälde, sind auch Romane, die eben der Erfinder von dem Orientalismus-Konzept, Edward Said, analysiert hat.
Du hast ja gerade so ein bisschen auf zwei Ebenen gesprochen. Also einmal über das Phänomen Orientalismus, das ist etwas, was in der Debatte betrieben wird, und einmal über das Konzept des Orientalismus. Würdest du sagen, die kommen beide aus demselben historischen Hintergrund, oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
Was sagst du dazu, Adrian?
So wie ich deine Frage verstanden habe, geht es ja einmal um den Orientalismus, der betrieben worden ist. Und das geht zurück irgendwie wie du sagtest, die ersten Reiseberichte. Dann kam Napoleon und hat eine Armada von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mitgenommen, um den Orient zu kartifizieren, zu beschreiben, in Romanen wiederzugeben. Und das natürlich auch systematisch in dem Sinne, dass man halt auch gewisse Sachen halt eben nicht berichtet hat. Ne? Also die Deutungshoheit lag immer bei den Orientalisten, die Leute, die halt die Macht hatten, darüber zu berichten. Und das, was Edward Said mit Orientalismus beschreibt, ist genau das. Ne? Und sein Buch heißt eben ganz genau so. Und seitdem wir diesen Begriff in der Wissenschaft benutzen, hat sich ja der Diskurs darüber auch ganz fundamental verändert.
Ich sehe auch gerade, du hast hier ja die 25. Jahresausgabe, witzigerweise zum 40. Jahrestag des Buches. Das ist dann natürlich, können wir ja gleich mal nachschlagen, wenn wir uns bei irgendwas nicht sicher sind.
Ich habe wunderbare Zitate markiert, vielleicht komme ich dazu, die tatsächlich vorzulesen nachher.
Ja, und sonst halt bei unserem Lesekreis bestimmt. Wir haben keinen.
wir wollten mal intellektuell wirken.
aber sag mal, Adrian, du meintest vorhin noch, hattest vorhin so ein paar Beispiele für Orientalismus, die ja in der Populärkultur auch ganz verbreitet sind.
Genau, was ich mir angeguckt habe, ist einiges, aber der größte Klassiker ist auf jeden Fall Aladdin. Das ist tatsächlich auch, selbst als ich jung war, die Bilder, die ich hatte von, wenn mein Vater von seiner Heimat geredet hatte, war das so, ja, das muss doch irgendwie so aussehen wie in Agrabah, oder? Aber klar, die fliegenden Teppiche gibt's nicht. Ja, das weiß ich ja. Aber man hat gar nicht so drüber reflektiert, dass alles andere, also wie sehr das teilweise falsch porträtiert worden ist, lässt sich sehr gut daran anzeigen. Ne? Also damals hieß es noch in der Titelmelodie, where they cut off your ear if they don't like your face, it's barbaric, but it's home. Das ist dann geändert worden, aber also es wird immer wieder, der Westen kann wählen, wie dargestellt wird. Es werden zum Beispiel auch die bösen Akteure in diesem Zeichentrickfilm, der für Kinder ist, wohlgemerkt, der ist für Kinder, die sprechen alle in einem Arabic Dialekt, also wirklich übertriebenen Dialekt, und alle guten Charaktere haben British English Accent. Mhm. So. witzigerweise, und wenn man jetzt darüber redet, was für einen Einfluss das heutzutage noch hat, ne? Ich habe hier einen Public Poll von der Public Policy Polling Agentur von den USA. Und es ist eine nicht besonders repräsentative Anzahl von republikanisch wählenden Menschen, also die Republicans gewählt haben, die wurden gefragt, ob sie unterstützen würden, dass Agrabah, wohlgemerkt, Agrabah ist die fiktive Stadt in aller Welt von Aladdin, ob man die bomben darf. 57% der Beantwortenden haben gesagt, sie sind sich nicht sicher. 30% haben gesagt, ja, bombt Agrabah.
Sag mal, magst du das mal Trump tweeten?
Hashtag bomb Agrabah. Ich glaube, das ist der Running Hashtag für unsere Folge jetzt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Bomb Agrabah.
Also,
ja, cool. Also, ja. Man sieht, diese Kleinigkeiten haben noch Jahre, Jahrzehnte nachdem dieser Film überhaupt irgendwie eingespielt worden ist, irgendwelche Effekte.
Aber ich meine,
muss ich natürlich, ne? Das ist also, wir können hier nichts, keine Kausalitäten feststellen, ganz klar.
Das eine ist natürlich, ich meine, da sind ganz viele Ebenen drin von dem, was du gerade erzählst. Das eine ist natürlich, dass Menschen offensichtlich nicht in der Lage wären, Fiktion von realen Orten zu unterscheiden. Das andere sind dann aber auch ganz konkrete gesellschaftliche Effekte von sowas.
Ich habe bei Aladdin ist mir halt so eine der ersten Szenen so eingefallen, wo Jasmin, die Prinzessin in dem Film, dann in Zivil in der Stadt unterwegs ist auf dem Bazar und dann halt irgendwie einen armen kleinen Jungen irgendwie sieht und dem halt einen Apfel geben will und den klaut sie dann von einem Standbesitzer, weil sie, glaube ich, kein Geld dabei hat oder so. Und der Standbesitzer ist halt so ein großer, bärtiger, brauner, arabischer Mann, so richtig sauer und so. Und der schnappt sich halt Jasmin, während sie den Apfel klaut und will ihr so die Hand abhacken. Es sind halt natürlich so total orientalistische Bilder des barbarischen, wütenden, aggressiven arabischen Manns, die ja bis heute halt einfach immer noch sehr, sehr präsent sind, ne? Also wenn wir beispielsweise gucken, wie Diskurse über arabische, nordafrikanische Geflüchtete beispielsweise nach der Silvesternacht 2015, 2016 irgendwie geführt wurden. Das war genauso, ne? Dann gab es halt irgendwie so diese Titelcover ich glaube, das war der Stern oder der Fokus, mit dieser nackten Frau, dieser Hand, und also einmal diese nackte Frau mit so überall so schwarzen Händen an ihrem Körper, dann diese weiße Frau mit einer schwarzen Hand an ihrem Genitalbereich. Das sind halt, genau, eben sehr, sehr klassische, klassische orientalistische und ja, kolonialrassistische Bilder.
Da sagst du ja genau was. Kolonialrassistisch, das ist ja oft auch überlappend. Also ganz, ganz viele Elemente, die man auch in anderen Diskursen oder Diskriminierungsformen vorfindet. Also zum Beispiel die hypervirilen Männer irgendwo da im Süden, die es dann ja auch gibt, die dann auch einfach reproduziert werden in orientalistischen Motiven, die jetzt in einem etwas anderen Kontext aber eben ganz ähnliche Probleme haben.
Was ist hyperviril?
Gute Frage.
Wer möchte?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ach so, ja, hyperviril.
Deswegen habe ich immer gewonnen.
Das schneiden wir wieder raus. Hyperviril, das sind die super sexuell funktionierenden Männer, die noch viel, viel fruchtbarer sind als alle anderen Männer. Wo dann auch so gewisse, das wurde teilweise auch psychoanalytisch auseinandergenommen oder kritisiert. Ich weiß ja nicht, wie sehr ich dahinter stehe, aber so diese Fremdzuschreibungen, das sieht man dann zum Beispiel auch in der Darstellung von Frauen aus den Kolonien. Das ist dann oft das Gegenteil oder geht in eine ähnliche Richtung. dass die dann die wilden, lüsternen Frauen seien, die die weißen Männer verführen, diese exotischen Wesen, die eigentlich auch keine Menschen eigentlich sind. Das sind reine Lustobjekte in dieser Darstellung. Wie rassistisch das ist, das sollte eigentlich heutzutage sehr klar sein. Ist es nicht jedem, aber sollte idealerweise. Und das gab es eben immer für Männer, die dann halt potenter sein als die Weißen. Das ist dann im Zweifel der Theme, der übrig geblieben ist. Sieht man heutzutage ja auch immer mal wieder in so Phänomenen wie
Dating-Apps.
Dating-Apps, da ist ein weites Thema, da sieht man das dann auch häufig.
Aber ja, klar, also ne, man hat da tatsächlich immer wieder so diese Bilder von dem starken arabischen, total dominanten Mann, der halt irgendwie so, weiß ich nicht, halt genau, also eben super, super machistisch und maskulin halt irgendwie auftreten soll und das halt einfach von sehr, sehr vielen weißen Menschen gewünscht ist, dass eben diese, also bestimmte Wünsche dann eben auch durch diese Übermaskulinität eben dann befriedigt werden. Ja.
Das sieht man auch wieder mit der, in der heutigen Popkultur. Eines der Beispiele ist Prince of Persia, ein Computerspiel, in der die Story halt genau auch darauf aufbaut. Ne? Man spielt einen Prinzen, der seine Prinzessin Farah irgendwie befreien will und sie muss aber dann gleichzeitig erstmal irgendwie getamed werden. Sie muss gezügelt werden in ihrer Unverfrorenheit, also auch dieses Bild, dass die arabischen Männer oder die orientalischen Männer unbedingt irgendwie ihre Frauen kontrollieren wollen, also wieder da so ein Machtbild zu zeichnen.
Das ist jetzt natürlich in der Popkultur, ich fand vorhin einen Satz von dir ganz spannend, Adrian, da hast du gesagt, für dich war ja auch die Heimat deines Papas so ein Aladdin-Orient. Das heißt, also das ist ja nicht nur was in der popkulturellen Ebene stattfindet, das passiert auch in unserem Leben und ganz oft auch in Dingen, die wir uns denken. Und ich meine, wir würden uns jetzt wahrscheinlich selber für relativ aufgeklärt in der Hinsicht halten. Und trotzdem war das irgendwo mal da, ist teilweise immer noch da. Also das ist schon etwas Omnipräsentes. Was habt ihr denn so für Erfahrungen auch im Alltag gehabt? Gab es da sowas bei euch? Also bei mir gab es ja auf jeden Fall ein paar Geschichten, aber vielleicht wollt ihr mal...
Wer mag anfangen?
Also... Genau, ich würde einen Schritt erst einmal zurückgehen und vielleicht nochmal von so einer ganz harten Zäsur nochmal sprechen, wenn wir, also weil ich so sehe, dass halt irgendwie Orientalismus und halt diese Bilder eben sich halt auch sehr, sehr stark dann auf die Realität dann auswirken von eben Menschen, die als orientalisch gelesen werden, ne? Also in Form von antimuslimischen Rassismus dann beispielsweise. Und so eine ganz harte Zäsur war für mich halt beispielsweise als Kind so 9/11, ne? Also so, wo halt irgendwie alles Muslimische oder als muslimisch Gelesene einfach eine terroristische Gefahr halt irgendwie da war. Und ich weiß noch, das, was du eben gesagt hattest, Tarik, so, was wir halt quasi auch so in unseren Köpfen dann so also aufgesaugt haben von all dem, was wir halt gehört und gelesen und gesehen halt haben, halt irgendwie auch also irgendwie so internalisiert haben, so als, ich weiß nicht, ich kann mich halt voll gut noch daran erinnern, wo ich dann halt einfach so war, Scheiße, wir sind gefährlich. Also meine Religion ist gefährlich oder sowas. So, ich will nicht als sowas gesehen oder gelabelt werden. So, ich schäme mich, Araber zu sein. Ich schäme mich, Muslim zu sein. Ich schäme mich, aus dem und dem Land ursprünglich zu kommen. So, ich habe mich halt richtig, richtig geschämt einfach, ne?
Hätte ich direkt dazu eine Nachfrage. Wenn du schon sagst, diese Dinge an mir seien gefährlich. Hast du dann auch wirklich so eine Differenz gemacht? Also ich bin ja nicht gefährlich oder hast du auch dich selber als gefährlich dadurch gesehen?
Also ich selbst war schon wahrscheinlich als Hauptschüler damals, der halt irgendwie so auf dem Schulhof halt schon so paar Leute irgendwie gezeigt hat, wo der Hammer hängt, schon auch irgendwo gefährlich und so gefährlich gesehen worden. Aber so, ich habe mich selbst nie als die Gefahr gesehen, nein, natürlich so, sondern mir wurde es halt irgendwie immer subtil so also so rübergebracht, dass halt das, was du bist und das als das, was du dich identifizierst, wenn du jeden Freitag in die Moschee gehst, wenn du deine Eltern hast, die sich als Muslime identifizieren und du dich halt auch so, dass du dich halt einfach verunsichert fühlst, so was jetzt genau, also was was genau da jetzt eigentlich los ist, so, du konntest es halt auch als Kind natürlich überhaupt nicht verstehen, so. Und das war halt so ein Moment, wo ich halt war, also auch als ich halt irgendwie mich weiter gebildet habe und so, das war halt so ein Moment, wo ich so dachte, krass, wie viel Normen einfach du von einer ganz bestimmten, von einem ganz bestimmten Diskurs du aufgesaugt, total internalisierst und halt absolut so, also absolut auch so in dich, ja, hineingefressen hast, so, ja.
Das ist, finde ich total spannend. Das war jetzt bei mir auch ganz ähnlich.
Surprise.
Tarek und Sua haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber zum Beispiel haben mir Freunde irgendwann mal erzählt, ja, so in der 5., 6. Klasse, die hatten ja damals Angst vor mir. Und ich sag mal so, ich war ja eher so das schüchterne Mäuschen, das so irgendwo auf der Mauer gelauert hat und eher zusammengezuckt ist, wenn die Leute böse geguckt haben. Aber die Leute hatten Angst vor mir, das gehört schon irgendwie dazu. Und dann entwickelst du halt auch immer so eine gewisse, deswegen habe ich das vorhin gefragt, inwiefern da bei dir eine Einheit bestanden hat zwischen ich und Identitätsgruppen, weil man da so eine gewisse Dissonanz entwickelt. Das wird dann ja auch gefördert, da fragen ja auch die Leute, sag mal, bist du eigentlich einer von diesen Muslimen? Du bist ja eigentlich okay, ne? Also ist das, aber du bist dann aber nicht religiös, oder? Also du bist aber nur muslimisch sozialisiert, oder? Oder du bist ja eigentlich Iraner. Ihr seid ja so, bei euch ist das ja nicht so schlimm, ne? Ihr seid ja eigentlich alles Atheisten, ne? Du lachst schon so, als hättest du das erlebt.
Das mit dem Iraner ist auch nochmal eine ganz andere Frage, denn als ich früher mich, also mit Identität und sowas, da habe ich nämlich immer nicht Iraner gesagt, sondern ich war der Perser. Das ist eigentlich auch, da muss man auch sagen, ganz klar, das ist auch eine Reproduktion meinerseits aus von Orientalismus, ganz bewusst, um mich zu schützen, denn das Bild des Persers, Persien ist halt genau das, was ich halt, wenn ich Aladdin sage, das ist ähnlich, also würde ich mal behaupten, zumindest bei mir im Kopf, das ist irgendwie irgendwas ancient, irgendwie altertümlich und das ist gleichbleibend und unverändert mit diesen Bildern, und das hat man damals auch gerne gehört. Also mit Persien verbindest du irgendwas Schönes, die Perserkatze und den Teppich, und Iran war halt immer so, okay, da mussten die Leute an Ahmadinejad und Atombomben denken. Das war für mich ein Schutzmechanismus, das so zu sagen.
Kannst du das bitte im iranischen Tourismusministerium als Anhänger oder so verkaufen? Mit Perser verbinden wir was Schönes, Perserkätzchen und Perserteppich. Es ist ein großartiger Satz, der fasst es halt auch wirklich zusammen, ne? Das ist es halt letztlich. Du sortierst das auch in so deine Schubladen, um das handelbar zu machen. Ne? Du hast halt diese Diskurse, diese öffentliche Debatte, diesen, ja, manchmal exotisch, erotischen, manchmal ganz gefährlichen Orient erzeugt. Und dann guckst du dir die Menschen an und die Realität, und das passt halt nicht zusammen. Mhm. Das heißt, du musst deine kleinen Schubladen aufmachen und das eine in die eine Schublade stecken, das andere in die andere Schublade. Sonst macht die Welt keinen Sinn mehr.
Ganz genau. Ich habe dazu tatsächlich die eine Studie, die ich mitgebracht habe, hier von, ich zitiere die jetzt mal, von Fairedi, WG, 2012, Tourism and Self-Orientalism in Oman, a Critical Discourse Analysis. Die Person analysiert hier, wie Oman selbst sich porträtiert als orientalistisches Land. Also Orientalismus auch jetzt in dem neueren Diskurs eben produziert, nicht unbedingt vom Westen, aber von eben einer Elite. Und in dem Fall halt der omanischen Führungselite, die dann halt versucht, so einen Luxustourismus aus dem Westen anzulocken. Und wie das gemacht wird, ist eben genau, wie ich bereits gesagt hatte, man hat dieses Bild von dem Altertümlichen, das Unveränderliche, und natürlich wird auch Kultur und kulturelle Vielfalt wird runtergebrochen auf ein Bild. Also es ist ein Werbespot, der da analysiert wird, und das sind irgendwelche random zusammengemischten Bilder von irgendwie arabisch aussehenden Personen, irgendwie mit traditionellen Gegenständen, die aber nicht weiter erklärt werden und wo auch keine Vielfalt irgendwie erklärt wird.
Da fällt mir direkt ein, Adrian, du warst ja in Marokko. Wie findest du Marrakesch so?
Das wieder wunderbar.
Den Jamalf, ne? So speziell. Ich weiß nicht, ob du auch schon da warst.
Noch nie.
Noch nie. Erklär doch mal.
Der Jemaa el-Fna ist, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja Orientalism 101 eigentlich.
Orientalist Fantasies, so ganz fleek.
Genau. Fleek. Also Orientalist Fantasies muss man auch nochmal erklären, das ist das, was Edward Said eben genau diese Bildererschaffung nennt, ne? Und auch eben diese Reproduktion davon, ne? Weil also es gibt einen Markt dafür, dass halt die Leute kommen daher und sie sind daran interessiert, Schlangenbeschwörer zu sehen und die Geschichtenerzähler. Und wird also praktisch all das wird angeboten, dargeboten und damit ganz klar Orientalismus reproduziert, denn diese Leute haben das, das ist genau, und das ist halt auch nicht mehr, es ist nicht irgendwie eine Tradition, die aus sich irgendwie entsteht, sondern es ist einfach, also es ist eine künstlich erschaffene Nachfrage für sowas. Ne?
Ja, Jungs, das läuft ja gerade richtig gut. Warte mal, ich guck mal gerade auf die Zeit. Sag mal, Adrian, wollen wir mal so richtig fies sein? Okay, das nehme ich mal jetzt einfach als Ja. Hättest auch einfach Ja sagen können, Adrian. Ja, gut, dann wollen wir mal fies sein. Dann machen wir aus der Folge doch einfach zwei Teile. Und zwar, jetzt habt ihr den ersten Teil schon gehört. Den zweiten gibt es dann so, ja, überlegen wir mal, wann es den gibt. Adrian, dein Einsatz?